Warum Borussia Mönchengladbach? Einfach, weil es ein lässiger Verein ist. Weil ich glaube, dass es einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Borussia gewinnt auch nach 18 Jahren nicht beim SC Freiburg. 2:2 heißt es am Ende im Schwarzwaldstadion. Und wir müssen wahrscheinlich darüber oder damit zufrieden sein. Hier ist der Pfostenbruch nach dem Unentschieden beim Sportclub. Ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet. Hi.
Ja, grüß dich, Kevin. Ja, mal wieder ein Unentschieden. Ich glaube, jetzt der zweite Punkt in den vergangenen 10 Jahren in Freiburg. Eine Wahnsinns-Negativ-Serie. Das letzte Mal war vor 4 Jahren eine 0-0 in Freiburg. Jetzt ist es das 2-2. Ein Spiel, was Borussia, was eigentlich so lief wie die letzten Jahre oft in Freiburg. In den letzten Jahren hat Borussia diese Spiele dann immer verloren in Freiburg oder immer öfter verloren. Und dieses Mal muss man dann wirklich mit dem Punkt zufrieden sein, wie du sagst. Einen Punkt in Freiburg. Ich meine, das ist schon mehr, als man erwarten kann.
Ja, eigentlich muss man ja mit der Maßgabe dahin fahren. Freiburg, eine Mannschaft, die nur am ersten Spieltag gewonnen hat, die auch jetzt in diesem Jahr ganz besonders wieder einen personellen Aderlass verkraften musste. Schwolo weg im Sommer, Waldschmidt weg, Robin Koch weg. Und die natürlich auch jetzt wirklich richtig tief drin steckt, die auch schon mal bessere Hinrunden gespielt hat in der Vergangenheit. Aber natürlich aufgrund unserer Historie und vielleicht auch aufgrund dieses Spieltermins zwischen den Champions-League-Partien gegen Inter und gegen Real, ja, muss man am Ende damit zufrieden sein, vor allen Dingen, weil Freiburg dann doch die besseren Chancen hatte, die Mehrzahl an guten Torchancen. Das können wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen aufdröseln. Ich würde trotzdem sagen, wir fangen ganz normal an, wie das schon Tradition hat, mit einem Blick auf die Aufstellung. Das war nicht ganz die Aufstellung, die wir im Nachgang an das Inter-Mailand-Spiel vorausgesagt haben, aber dann doch fast.
Ja, genau, fast. Der einzige Unterschied oder der einzige kleine Unterschied war, dass wir natürlich jetzt nicht mit den Ausfällen von Nico Elvedi und Toni Janschke weiterhin unbedingt gerechnet haben. Wir hatten natürlich gehofft, dass einer der beiden auf jeden Fall zurückkehren kann gegen Freiburg. Das war nicht der Fall. Dadurch dann Chris Kramer hinten in die Innenverteidigung gerückt und auch zum ersten Mal, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ich weiß nicht, ob er es schon mal für Borussia so gespielt hat. Ich kann mich jedenfalls im ersten Moment jetzt mal nicht dran erinnern, höchstens mal im Spiel irgendwie rüber gewechselt. Und Dennis Zakaria dafür wieder auf die 6. Und ansonsten war es offensiv fast so wie prognostiziert. Also mit Wolf, Player, Embolo, Stindl. Ich glaube, wir hatten statt Player Hermann noch im Blick, also eine Rotation noch weiter geplant oder gedacht.
Ganz genau, also Tikus Thuram haben wir tatsächlich im Vorgriff auf das Realspiel draußen gesehen. Wir hatten aber, genau wie du erwähnst, wir hatten Wolf auf links gesehen und rechts dann Patrick Hermann. Aber Alassane Player, der scheint ja wirklich nach seiner Corona-Infektion ja, im Prinzip mit einem Boost zurückgekommen sein. Also vielleicht hat er auch deshalb ein bisschen mehr Luft, weil er eben eine symptomfreie Krankheit hatte und in der Zeit ja dann zwangsläufig 10-12 Tage kein Spiel absolviert hat. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt gegen Real bei der Form draußen bleibt. Also da wird dann wahrscheinlich eher Tikus Thuram noch dazukommen, Wolf draußen bleiben. Aber das können wir im Nachgang an diese Freiburg-Analyse auch nochmal diskutieren. In der ersten Halbzeit sind wir relativ behäbig reingekommen. Ich fand, es war auch regelrecht spürbar, dass so ein bisschen körperlich, aber vor allen Dingen mentale Frische gefehlt hat. Wie hast du es gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Das hat man immer wieder gesehen in einzelnen Situationen, in denen kurze Pässe nicht ankamen, 3-4 Meter Pässe, die teilweise verhungert sind. Das ist dann einfach ein bisschen mangelnde Konzentration. Da wurde dann auch mal der Gegenspieler übersehen. Da war man geistig nicht ganz auf der Höhe. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass man trotz eigentlich einer ganz okayen Anfangsphase und dann auch, nachdem Freiburg zwar etwas stärker wurde, man ja das 1-0 gemacht hat und eigentlich gedacht hat, jetzt läuft vieles dann auch in die Richtung von Borussia, dass Freiburg da zurückkommen konnte. Und das haben die Freiburger auch ganz gut gemacht, das muss man sagen.
Man muss natürlich auch erwähnen, dass eigentlich Freiburg vorher wirklich in Führung hätte gehen müssen. Also diese 1000-prozentige Chance auch nicht im Abseits gestanden. Lukas Höhler, wo er dann ja quasi sogar noch den Nachschuss bekommt, aber den nicht mehr kontrolliert aufs Tor bringen kann. Also im Normalfall ist das das 1-0. So macht dann eben Borussia in Person von Brel Embolo mit dem ersten und bis dato einzigen guten Angriff das Tor. Allerdings Freiburg im Unterschied zum letzten Heimspiel, wo sie gegen Mainz, glaube ich, sich haben abschießen lassen in der ersten Halbzeit, wo sie dann weitere Gegentreffer kassiert haben. Im Gegensatz dazu haben sie sich nicht wirklich beeindrucken lassen, fand ich. Also es hat sich so ein bisschen angebahnt im ganzen Verlauf der ersten Halbzeit, dass das kein sicheres Ding wird für uns. Und so kam es dann auch. Gelungene Einzelaktion nach diesem Eckball von Santa Maria, der den Ball einfach ja per Fallrückzieher nochmal reinbringt an den Fünfer. Jan Sommer kommt dann etwas zu spät. Allerdings würde ich da sagen, er sieht zwar doof aus, aber was soll er machen? Also wenn er auf der Linie kleben bleibt, dann ist das Ding auch drin.
Ja, und an der Stelle muss ich nochmal ganz klar sagen, ich fand das gestern auch bei wir haben das Spiel natürlich bei Sky gesehen, wie alle anderen. Da muss man sagen, muss ich sagen, dabei ist Sky wird immer analysiert, ja, Stindl, der muss bei Lienhardt stehen. Nein, muss er nicht. Stindl muss raus. Stindl muss mit allen anderen rausgehen, dann steht Lienhardt nämlich im Abseits. Das ist das, was Stindl hätte machen müssen. Deshalb hat er sich auch so an den Kopf gefasst. Das wusste er selber, dass er in der Situation nicht rausgegangen ist, sondern auf die Linie. Das war sein Fehler. Der hätte nicht bei Lienhardt stehen müssen oder stehen sollen, sondern auf derselben Höhe wie alle seine Mitspieler. Und dann wäre Lienhardt nämlich 2 Meter im Abseits gewesen. Und dann hätte Borussia das Tor nicht kassiert. Deshalb für mich ganz klar in der Bewegung dann Stindl einfach eine falsche Entscheidung getroffen, dass er da den Schritt zurück macht und eben nicht hinten raus. Da kommt dann halt der Offensivspieler in ihm durch und der sich eher zum Tor orientiert, als die Bewegung nach draußen macht. Und das war entscheidend. An sich müssen wir aber trotzdem drüber sprechen, die Standardsituation von Freiburg gestern gefühlt allesamt hochgradig gefährlich, auch wenn es dann letztlich nur ein Tor das andere, der Elfmeter, wenn man den jetzt mal ein bisschen ausklammert, aber wenn wir jetzt über Ecken und Freistöße sprechen, ist jetzt nur ein Tor gestern gefallen, aber gefühlt brannte es jedes Mal lichterloh.
Ja, ganz genau. Also das wäre sowieso noch ein Thema gewesen, was ich angesprochen hätte, denn an sich, finde ich, verteidigen wir Ecken relativ gut in dieser Spielzeit, sind sogar bei eigenen Ecken und bei eigenen Standards regelmäßig gefährlich, haben ja auch schon einige Standardtreffer erzielt, auch von Ecken, von Elfmetern abgesehen. Mir kam so ein bisschen der Eindruck, dass das Fehlen von Elvedi und oder seinem Backup Janschke dann doch da auch was ausgemacht hat. Denn irgendwie fehlte so ein bisschen Zuordnung. Also irgendwie jeder irrte so ein bisschen da umher und manchmal hatte ich das Gefühl, wir haben eigentlich als richtigen Innenverteidiger nur Ginter auf dem Platz und eigentlich ist es kein Gefühl, sondern die Realität wahrscheinlich. Also das würde ich da dann schon mit in die Analyse einbeziehen, oder wie siehst du es?
Ja, ganz klar. Und wer mir da ein bisschen zu kurz kommt, ist auch Rami Benzebaini, der ja super kopfballstark ist und sowohl bei eigenen Ecken als auch bei Ecken im gegnerischen Strafraum immer wieder gefährlich wird, beziehungsweise hinten auch klärt und Kopfballduelle für sich entscheidet, auch ja jemand, der in der Innenverteidigung spielen kann. Demnach ist das jemand, es wird viel jetzt über Elvedi und Janschke in der Innenverteidigung gesprochen, wer aber ganz eklatant aus meiner Sicht auch fehlt, ist eben Rami Benzebaini, der mir da immer ein bisschen zu kurz kommt, weil den vermisse ich ganz ehrlich am meisten. Gestern auch da auf der linken Seite wieder eine etwas schwächere Leistung von Oscar Wendt, kaum einen Zweikampf gewonnen, ein, zweimal ganz gut mit einer Grätsche noch Schlimmeres verhindert, da noch dann mal ganz gut reagiert, aber seine Zweikampfbilanz gestern, glaube ich, keine gute. Und auf der anderen Seite Stevie Leiner genauso, wie er sich einiger Mal von Christian Günther hat überlaufen lassen, wo ich mich gewundert habe, wie schnell dieser Günther eigentlich ist. Das ist ja der Wahnsinn. Der hat ihm da auf 5 Metern hat er ihn ziemlich alt aussehen lassen, teilweise Stevie Leiner. Keine gute Figur abgegeben und das traf gestern leider auf 3, 4, 5 Spieler zu, die gestern keinen guten Tag erwischt haben. Das haben dann einige wieder auffangen können. Ich finde, Matthias Ginter hat ein super Spiel gemacht, auch Florian Neuhaus hat ein gutes Spiel gemacht. einige haben ein gutes Spiel gemacht, dafür sind einige ziemlich abgefallen gestern. Das ist mir aufgefallen.
Ja, also die Außenverteidigerposition, die kann man sicherlich nochmal getrennt auch bewerten. Stevie Leiner, da wissen wir alle, das ist ein Vielspieler, der will das auch, aber vielleicht geht auch diese Vielzahl an Spielen, diese schnelle Abfolge, er hat ja auch die Nationalmannschaftseinsätze alle mitgenommen, vielleicht geht das auch an einem Stevie Leiner einfach nicht spurlos vorbei. Und wenn er sich jetzt diesen Tag mal erlaubt hat und dafür in Madrid wieder eine andere Leistung an den Tag bringt, sind wir wahrscheinlich alle zufrieden. Bei Oscar Wendt ist es natürlich auch im Prinzip leider genauso gekommen, wie wir vor 3 Wochen oder so gesagt haben, als nämlich bekannt wurde, dass sich Benze Baini auf der besagten Länderspielreise mit Algerien infiziert hat mit Corona. Anscheinend hat er nicht so den ganz symptomfreien Verlauf wie Alassane Player, sonst wäre er ja schon zurück. Und da hatten wir auch schon erwähnt, also das kann noch ein Problem werden, weil Wendt einfach keinen weiteren richtigen Backup dann noch hat und dementsprechend, Wendt ist auch nicht mehr der Jüngste. Ja, er hat auch schon sehr, sehr gute Spiele gemacht, 2 Tore erzielt gegen Donetsk, gegen Schalke, jetzt ein schwächeres, auch da hoffen wir natürlich auf eine Leistungssteigerung in Madrid. Aber aus Wendts Sicht, noch ganz interessant, haben die Kollegen von Seitenwahl.de geschrieben, Netzer hat jetzt genauso viele Einsätze wie Günther Netzer, also in der Bundesliga für Borussia und beim nächsten Spiel, was er absolviert, vielleicht dann gegen Hertha, wird er Vizepräsident Rainer Bonhoff einholen. Also das ist schon krass, was er für einen Status hat. Auch so einer der viel unbesungenen Helden, finde ich. Aber wenn wir vielleicht dann jetzt nochmal weiter über den weiteren Verlauf des Spiels sprechen, dann muss man ja auch konstatieren aus Borussia-Sicht, es wurde besser im zweiten Durchgang. Vielleicht auch bedingt durch diese schnelle 2-2, durch die schnelle Antwort nach dem sehr, sehr unglücklichen Elfmeter.
Ja, genau. Also das Tor von Player erstmal, um das nochmal abzuschließen, das war natürlich ein klasse Tor. Super Antwort, gerade den 2-1 in Rückstand geraten. Wir hatten kurz in der Pause geschrieben und haben gesagt, na, ist eigentlich ein typisches Freiburg-Auswärtsspiel, so ein Spiel 1-1 und irgendwann kassiert Borussia noch das 2-1 und man fährt wieder nach Hause und denkt sich wieder, oh je. Und dann schien es so kurz nach der Pause, ja, ein Elfmeter, der so nicht hätte sein müssen. Elfmeter finde ich in der Position generell immer unnötig, ziemlich weit außerhalb, weit entfernt vom Tor. Ich weiß gar nicht, Höfler war es, glaube ich, der in den Strafraum eingedrungen ist. Da stehen noch 5 Spieler von Borussia zwischen Höfler und dem Tor. Dann muss Stevie Leiner da nicht sein Bein ausfahren und Höfler irgendwie zu Fall bringen oder ist wahrscheinlich so eine Art Reflex, keinen großen Vorwurf, sieht blöd aus, aber dann gibt es eben den Elfmeter, Grifo verwandelt sicher und dann steht es 2-1 und eigentlich ist genau das, was du nicht möchtest, in Freiburg 2-1 hinten liegen und umso besser natürlich, dass Borussia eine Minute später die Antwort gefunden hat durch ein traumhaftes Tor von Lasso Plea.
Ja, vermutlich hätten wir sonst auch keine Antwort mehr gefunden. Also ich glaube, wenn es länger 2-1 steht, dann kommt das natürlich Freiburg noch mehr entgegen. Und generell hatten die gestern gefühlt einen sehr, sehr guten Drive nach vorne. Immer wenn es Richtung 16er ging, wurde es gefährlich, was auch gar nicht mal immer nur irgendwie an schlechten Laufwegen von unseren Verteidigern lag oder so. Sie haben es auch letztendlich gut gespielt. Ich fand ausnahmslos alle Freiburger Offensivspieler hatten einen guten Tag. Demirovic, Grifo sowieso, dann Höhler, auch Petersen war wieder brandgefährlich, wie immer gegen uns, wenn er reinkommt. Und ja, wenn ich daran denke, was es da am Ende noch für Pfostenschüsse gab, für Riesentaten auch von Jan Sommer, natürlich dann, wenn ich da an diese eine Situation denke, da war am Ende Abseits gegeben worden, aber den ersten Kopfball, den fischte er super aus dem Eck raus, also dann hätte Freiburg auch nochmal in Führung gehen können. Natürlich bleibt am Ende aber auch leider so dieser leicht fade Beigeschmack, dass Patrick Herrmann noch wirklich 2 Top-Chancen ausgelassen hat. Vor allen Dingen die Szene in der 90. Minute. War ja jetzt gar nicht mehr so lange auf dem Platz, kam glaube ich 78., 79. rein. Hat dann aber tatsächlich noch 2-mal den Lucky Punch auf dem Fuß. Das wäre natürlich geil gewesen, aber ich denke, wir müssen am Ende mit dem Unentschieden leben.
Ja, unterm Strich, man hat es dann am Ende, Sky hat es angezeigt, Expected Goals, ich glaube, da standen wir bei 4,3 zu 1,1 und auch wenn ich wenn man diese Statistik, man kann von ihr halten, was man möchte, aber es gibt, ist schon so ein Indikator, wie gut und wie hochkarätig waren eigentlich die Chancen auf beiden Seiten, die die Team, jeweiligen Teams hatten. Freiburg mit 2 Pfostenschüssen im Spiel, dann ansonsten noch mit vielen guten Chancen, und da muss man auch sagen, das haben die Freiburger natürlich gut gemacht. Auf der anderen Seite, und das muss man auch vielleicht Borussia ankreiden, die Chancen, die Borussia dann auch hatte, auch gerade im zweiten Durchgang und vor allem auch im ersten Durchgang, waren nicht so hochkarätig, wie sie eigentlich hätten sein können. Da merkte man dann auch wieder so ein bisschen diese fehlende geistige Frische, gerade wenn man nochmal in den ersten Durchgang kurz schaut. Da ist es oft passiert, dass Borussia hinten, wenn sie das Spiel aufgebaut haben, dass Freiburg die erste Pressinglinie vorne mit Grifo, Höhler und Demirovic, wenn Borussia es geschafft hatte, die zu überspielen, dann war eigentlich viel Platz da, weil die Freiburger da gar nicht unbedingt kompakt standen. Höhler, Grifo, Demirovic sind vorne sehr, sehr früh draufgegangen, haben stark attackiert, aber die weiteren Linien von Freiburg sind gar nicht so weit nach vorne geschoben. Also da war eigentlich viel Platz da nach Überspielen der ersten Pressinglinie. Und ich sag mal so, an einem besseren Tag, also beim 1-0 hat Borussia super ausgenutzt, da sind sie genau dazwischen in diese Zwischenräume gekommen, Stindl dann den Ball auch super weitergeleitet auf Embolo, da war es einmal klasse gespielt, und ich sag mal so, an einem besseren Tag nutzt Borussia das auch viel besser aus und führt dann auch zur Halbzeit schon mit 2-0, 3-0 und lässt Freiburg gar nicht erst so ins Spiel kommen. Das sind dann so Kleinigkeiten, am Ende war es nicht der Fall, am Ende muss man dann mit diesem 2-2 zufrieden sein. Freiburg war von den Chancen her dann das bessere Team, Borussia fehlte gestern die Frische, um Freiburg da entscheidend gefährlich zu werden. Es wäre wirklich der Lucky Punch gewesen, wenn Patrick Herrmann da in der 90. das 3-2 macht. Natürlich hätten wir uns alle gefreut. Richtig verdient wäre es nicht gewesen.
Alles in allem also ein Unentschieden, das in Ordnung geht, und mehr hätten wir auch nicht verdient gehabt. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Kommen wir zur Notengebung oder zur Notenfindung für unsere Mannschaft. Das machen wir ja hier traditionell in dieser Saison im Pfostenbruch, und ich würde einfach mal vorlegen, diesmal, du hast die letzten Male vorgelegt. Ich sage, aufgrund dieses schnellen Ausgleichs nach dem unglücklichen 1-2 und weil man am Ende ja sogar noch den Lucky Punch auf dem Fuß hatte und auch wirklich gegen eine an diesem Tag starke Freiburger Mannschaft gespielt hat, würde ich noch eine 3 geben, eine 3-. Und du?
Ja, ich finde es diesmal wirklich schwer, wie ich eben schon angesprochen habe, finde ich das, also ich würde einigen Spielern gerne eine 5-6 geben in dem Bereich, weil sie wirklich abgefallen sind von ihrer Leistung gestern leider. Dafür haben andere Spieler gestern die Kohlen aus dem Feuer geholt und haben gestern sich für das Team eingesetzt, waren da und waren präsent und haben dann auch dieses 2-2 ermöglicht. Und deshalb bin ich auch in Summe da, wo du ungefähr landest, wäre auch bei einer 3-. Hinten war es einfach zu löchrig, zu anfällig, vorne war es ein bisschen zu schläfrig. Am Ende steht aber ein 2-2 und das in Freiburg, und das reicht dann noch für ein befriedigend.
Ja, und jetzt schauen wir vielleicht gegen Ende dieser Kurzepisode nach dem 2-2 in Freiburg noch auf das voraus, was uns jetzt erwartet. Ein weiteres richtig großes Highlight in dieser Saison. Es geht gegen Real Madrid auswärts im kleinen Alfredo Di Stefano Stadion. Es geht um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Wir haben den Einzug oder das Überwintern im Europapokal, sprich in der Europa League, ja ohnehin schon sicher. Das ist erstmal der Vorteil, den wir haben gegenüber allen anderen Gruppenkontrahenten vor diesem finalen Showdown. Inter spielt parallel gegen Donetsk. Wir hatten jetzt im Nachgang an das 2-3 gegen Inter schon ausführlich alle Konstellationen besprochen, und ja, unsere Gemütslage wird sich wahrscheinlich jetzt nicht groß geändert haben. Es hat sich jetzt Gott sei Dank nicht zusätzlich irgendjemand noch verletzt oder so. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit, die es gibt dann gerade bei so kampfbetonten und engen Spielen wie dem in Freiburg. Das ist scheinbar nicht der Fall. Es bleibt aber natürlich die Frage, kriegen wir hinten neben Ginter wieder einen normalen Innenverteidiger aufgeboten, sprich Janschke. Da würde ich erstmal optimistischer sein als bei Elvedi. Also Elvedi, es klingt für mich nicht danach, als wäre er schnell wieder da. Grundsätzlich, wie würdest du in Madrid aufstellen? Wo siehst du die wahrscheinlichen Wechsel gegenüber der Freiburg-Aufstellung?
Ja, ich glaube, vorne ist es etwas einfacher. Ich gehe stark davon aus, dass Player vorne spielen wird. Seine Champions League-Form ist außergewöhnlicher in diesem Jahr. Ich denke, er muss spielen. Thuram jetzt nur mit einem Kurzeinsatz, demnach frisch für Real und demnach wird er auf der linken Seite beginnen. Ich gehe auch davon aus, dass dann auf der rechten Seite Tino Lazaro wieder beginnen wird, der jetzt gestern nicht lange gespielt hat. Hannes Wolf gestern auch, ja, mal wieder mit einem unglücklichen Einsatz, würde ich sagen. Er verliert leider sehr, sehr viele Zweikämpfe. Das kann Borussia sich gegen Real nicht erlauben, gerade gegen körperlich robuste Verteidiger von Real ist das einfach kein Mittel, mit dem Borussia da operieren wird, denke ich. Deshalb Tino Lazaro auf rechts. Ja, hinter Player ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube eher, dass Stindl spielen wird statt Embolo, demnach Embolo auf die Bank geht. Vielleicht dann auch mit einem Wechsel in Richtung 60. Minute. Also eine Art Jobsharing zwischen Stindl und Embolo da im Spiel. Dahinter gehe ich ganz klar von Kramer Neuhaus aus. Und ja, spannend wird es eigentlich in der Abwehr. Wer kommt zurück? Wer schafft es, rechtzeitig wieder da zu sein? Für Real, Ginter, Leiner und Wendt scheinen gesetzt. Und wer übernimmt die Planstelle neben Matthias Ginter?
Ja, ich würde auch da nochmal die Option aufwerfen, dass es natürlich auch genauso aussehen könnte wie in Freiburg. Ne? Kramer dann neben Ginter gespielt, Zakaria dafür eine Position weiter vorne. Ist halt die Frage, wo man Zakaria eher in so einem Beispiel aufstellen würde, wo man ihn sieht. Finde ich ganz, ganz schwer, die Entscheidung. Also man hat ja zu seinen Gunsten quasi auch, nachdem Janschke raus musste, zur Pause gegen Inter auf Dreierkette umgestellt. Das hat dann nach vorne ganz gut gefruchtet, nach hinten aber hat man Lukaku nicht in den Griff bekommen. Also ich finde es ganz, ganz schwer und da wird sich wahrscheinlich auch das Trainerteam um Marco Rose noch so ihre Köpfe drüber zerbrechen. Grundsätzlich bin ich aber nach wie vor verhalten optimistisch, sagen wir es so. Ich stehe dazu, selbst wenn wir ausscheiden sollten, wir haben die Europa League, wir haben 8 Punkte in der Gruppe geholt, also man sollte dann auch nicht zu sehr Trübsal blasen. Und ich habe die Hoffnung, dass wir Real vielleicht mit dem einen oder anderen Konter überraschen können. Analog zu Schachtar Donetsk zum Beispiel. Selbst Inter hat das in Madrid geschafft. Und ja, Inter hat jetzt in Sevilla ein schwieriges Spiel 1-0 gewonnen, wenn man da auf die Aufstellung schaut. Also die
Real hat in Sevilla gewonnen.
Real hat in Sevilla gewonnen 1-0. Wenn man da auf die Aufstellung von den Königlichen schaut, also die haben da jetzt sich zumindest nicht die Beine hochlegen können. Also das war jetzt kein Heimspiel irgendwie gegen Osasuna oder so, wo man wirklich mal Körner sparen lassen kann. Also insofern, glaube ich, sind die Voraussetzungen ähnlich. Real ist jetzt auch keine Übermannschaft, das haben wir ja auch schon häufig thematisiert.
Ja, genau. Nochmal vielleicht zum Thema auch Aufstellung von Borussia. Du hattest ja angesprochen, Zakaria dann in der Dreierkette. Das kann ich mir gegen Real beim besten Willen nicht vorstellen, gegen das 4-3-3 von Real mit Dreierkette hinten zu spielen. Die Gefahr, da immer wieder in 3-gegen-3-Situationen zu kommen, viel zu groß. Ich gehe ganz stark von der Viererkette aus, nur um das nochmal abzurunden. Ich denke auch, dass es ist was drin, das haben wir auch gesehen und Borussia in der Champions League dieses Jahr ist auch ein bisschen stärker als in der Bundesliga, das muss man ganz klar sagen, diese Highlight-Spiele, diese 3% mehr, die Borussia da gibt und diese kleine Zusatzmotivation gegen diese ganz großen Gegner, macht Borussia in dieser Saison nochmal stärker in der Champions League, das heißt, wir werden ein anderes Borussia sehen als jetzt in Freiburg im tristen Liga-Alltag gestern. Und das lässt mich dann doch optimistisch auf Mittwoch blicken. Und ich bin einfach wahnsinnig gespannt. Und ja, es wird ein Riesenhighlight.
Definitiv. Wird ein großer Abend mit hoffentlich auch sehr gutem Ausgang. Ich sag mal so, es bleibt immer noch eine Sensation, wenn wir wirklich in Madrid das Achtelfinale klar machen. Das wäre ein richtig großer Tag. Wenn es schief geht, dann ist es immer noch eine sehr gute Champions-League-Vorrunde, die wir gespielt haben. Wir werden auf jeden Fall...
Bitte? Wir können auch immer noch auf das Unentschieden zwischen Inter und Donetsk hoffen. Also wenn Borussia irgendwann 3-0 hinten liegen sollte gegen Real, dann können wir alle schön auf Inter gegen Donetsk Einzelspiel umschalten und können da auf das Unentschieden hoffen. Und damit wäre Borussia ja dann auch noch durch.
Das wäre dann sozusagen unser Fallschirm. Allerdings würde ich da jetzt Stand heute nicht allzu viele Hoffnungen drauf setzen, weil irgendwie, wenn man Ergebnisse von anderen Plätzen braucht, dann ja, klappt das häufig auch nicht. Also ich erinnere da zum Beispiel an unsere erste Champions League Gruppenphase, als Sevilla dann hinter uns stand nach 5 Spieltagen, wo es um Platz 3 ging, und Sevilla schlägt dann, warum auch immer, Juventus am letzten Spieltag, während wir spät in City verlieren und dann auf Rang 4 abrutschen. Aber
ich glaube, es war Alvaro Morata, der ich habe dann umgeschaltet auf das Einzel, da habe ich nämlich auch umgeschaltet auf das Einzelspiel, und ich glaube, es war Alvaro Morata, der in der 93. Minute den Ausgleich, war es glaube ich, auf dem Fuß hatte und den eigentlich machen muss. Aus 3 Metern setzt er den Ball daneben. Kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ja, ganz genau. Das war bei mir auch so. Man hatte dann die Hoffnung verloren, weil man 4-2 hinten lag im City of Manchester Stadium oder Etihad Stadion. Und dann hat man umgeschaltet. Insofern, wir hoffen jetzt aber erstmal auf einen besseren Ausgang unserer Partie in Madrid und melden uns dann am Donnerstag wieder hier im Pfostenbruch und schauen dann natürlich auch ganz kurz voraus auf das nächste Heimspiel in der Bundesliga. Sind ja jetzt noch 3 Spiele in der Bundesliga, 1 Champions-League-Spiel und Elversberg steht dann auch noch an, kurz vor Weihnachten. Fabian, hat Spaß gemacht wie immer, und ich würde sagen, bis in ein paar Tagen. Es bleibt auch für uns eine anstrengende Podcast-Jahreshälfte. In diesem Sinne, das war's mit dem Pfostenbruch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.